redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit Ruth Grützbauch. Hallo Ruth. Ruth betreibt ein Pop-up-Planetarium in Wien und erzählt über den Nachthimmel, und zwar diesmal über den Juli-Himmel oder, wie wir in der letzten Sendung auch schon gelernt haben, den Juli-Himmel, damit man es nicht mit dem Juno-Himmel verwechselt.
Oh Gott. Aber warum muss man dann überhaupt noch Juli sagen, wenn man eh schon Juno sagt?
Naja, weil man ja nicht immer beide Monate gleichzeitig in einem Satz hat.
Ach so.
Ich komme im Juni vorbei. Wann? Im Juli? Nein, im Juni.
Stehe. Ja? Ja, klar. Ja, okay, jetzt habe ich es verstanden.
Jetzt ist es also auch in Österreich angekommen.
Da dauert immer alles ein bisschen länger, das wisst ihr doch.
So, wir heben den Blick. Die Nächte werden wieder kürzer.
So ist es. Es geht wieder bergauf, Nächte technisch, bergab, sonnentechnisch, aber bergauf mit den Nächten, vor allem mit der Länge der Nächte. Naja, es geht noch langsam, ne? Also immer an diesen Wendepunkten quasi, da ändert sich, das habe ich jetzt schlecht gesagt, an den Wendepunkten, also im Frühling und im Herbst, da ändert sich gerade viel, aber an den Extremstellen der Kurve, nämlich im Sommer und im Winter, da ändert sich ja nicht so viel so schnell. Also es ist jetzt immer noch, die Nächte sind immer noch kurz.
Ja,
aber es ist auch, wir bewegen uns ja jetzt auch sogar wieder auf die Sonne zu. Ja. Das ist ja auch ein lustiges Phänomen, dass wir ja im Sommer der Sonne, im Sommer auf der Nordhalbkugel natürlich, ja, muss man immer dazu sagen, der Sonne am fernsten sind.
Und ja, trotzdem ist es wärmer und das ist ja eigentlich völlig unintuitiv. Ja.
Mhm, genau, weil die Jahreszeiten ja nur mit der Länge der Tage zu tun haben. Also mehr längere Sonneneinstrahlung.
Ja, und wir wissen ja, wenn bei Hitze dehnen sich die Dinge aus, darum sind im Sommer die Tage länger.
So ist es. Das hast du schön erklärt.
Ja, Physik ist so einfach.
Es ist alles so easy. Warum eigentlich? Warum muss man das studieren? Genau. Das ist ja total absurd. Ja.
Physik ist, was wir draus machen.
Oder kommen wir wieder zurück zur Realität. Okay. Anfang Juli, 4. Juli, ist der erdfernste Punkt.
Okay.
Ja. Und ab jetzt gehen wir wieder in Richtung Sonne. Also es ist ja auch, es hat schon natürlich auch einen Einfluss, ob wir näher an der Sonne dran sind oder weiter weg, aber eigentlich auch wieder nicht in der direkten Strahlungsintensität, sagen wir mal so, sondern in der Dauer der Jahreszeiten ist davon, wird davon beeinflusst. Ja. Es ist ja so, dass das Sommerhalbjahr bei uns auf der Nordhalbkugel länger dauert. Eben weil wir weiter von der Sonne weg sind, bewegt sich die Erde ein bisschen langsamer. Daran können wir uns mal erfreuen, obwohl wir wissen, dass es schön langsam wieder Richtung Herbst geht. Aber nee, noch nicht, denkt noch nicht dran. Wir haben noch den ganzen Juli und August.
Genau, den August haben wir auch noch.
Ja, genau, ist auch noch Sommer. Ja. Wonach man jetzt auch nochmal Ausschau halten könnte, wenn man es im Juni noch nicht gesehen hat, sind diese irisierenden Nachtwolken, von denen wir letztes Mal schon ein bisschen geredet haben. Weil die sind jetzt auch noch, ist jetzt die Chance quasi fast genauso gut, dass man die jetzt noch sieht.
Fast genauso gut, aber nicht genauso gut, ne? Also die größere Chance ist im Juni.
Ja, weil da jetzt die Sonne ja doch schon wieder langsam wieder ein bisschen weiter unter den Horizont sinkt. Ne? Im Juni war sie quasi den ganzen Juni eigentlich immer über 15 Grad unter dem Horizont, ja. Also, aber es ist ja fast das Gleiche. Also es ist nicht so viel, wird nicht so viel schlechter. Aber genau, wenn dann jetzt. Lasst euch nicht so viel Zeit. Ja, es hängt natürlich hauptsächlich von den Wolken ab, ob es diese Wolken in der Höhe da genau mehr oder weniger an der richtigen Position in der Atmosphäre relativ zu uns überhaupt gibt oder nicht.
Genau, man kann auch Pech haben und es ist bewölkt und zwar tiefer liegend bewölkt, ne?
Absolut, ja. Stimmt. Das ist natürlich, je weiter man in den Norden geht, desto größer da auch die Chance, ja, dass es bewölkt ist. Oder es kann einfach unbewölkt sein. Also es können einfach auch keine hohen Wolken gerade da sein. Mhm. Das ist auch klar. Aber ja, man kann danach Ausschau halten.
Na gut, aber wenn es komplett wolkenlos ist, dann sieht man ja vielleicht andere interessante Sachen. Überleitung.
Ja, dann sieht man zum Beispiel Planeten.
Oh.
Die Venus könnte man sehen. In der Abenddämmerung.
Es irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir lange nicht mehr im eigenen Sonnensystem waren. Ja.
Ja, das stimmt. Ja, wir haben, also es war jetzt einfach nicht viel los planetentechnisch. Mhm. Ja. Es war der Mars oder ist der Mars immer noch zu sehen? Also der Mars war ja jetzt das ganze letzte halbe, dreiviertel Jahr immer zu sehen und ist aber immer niedriger im Westen, steht immer niedriger im Westen am Himmel und geht immer schneller unter, ja, also ist immer kürzer zu sehen. Und jetzt ist er schon nur mehr ganz, ganz kurz nach Sonnenuntergang, ist er noch da, aber dann schon bald nicht mehr, ja. Aber die Venus, die, sie ist auch nicht ganz ideal da, also sie ist jetzt gerade da am Abend, sie ist gerade der Abendplanet. Also, ja, Abendstern wäre das Wort, aber
ja,
finde ich weiß, ein doofes Wort. Ihr, genau.
Ihr habt damit so Probleme. Wir sind da ja, also wir einfachen Menschen, wir haben es da ja nicht so mit. Für uns sind das da Abendsterne. Offener. Genau.
Ja. Na, es sieht
wir einfachen Menschen sind offener als ihr kalten Wissenschaftler.
Aber es sieht nicht mal, eigentlich stimmt es nicht, es sieht nicht wie ein Stern aus. Weil wenn es ein Stern wäre, würde es funkeln.
Ja,
Planeten funkeln nicht. Und darum sieht es eigentlich, es sieht aus wie ein komisches Licht. Also man sieht das schon, ja. Man sieht vor allem, also jetzt gerade ist es schwierig, weil sie nicht besonders gut zu sehen ist. Im Moment ist ihre Bahn gerade sehr, sehr flach über dem Horizont nur. Also es ist nicht so offensichtlich als Abendstern, wie sie sonst manchmal sein kann. Aber ich finde, das ist schon was anderes. Und das fragen ja oft auch Leute. Man kriegt da irgendwie dann Anrufe. An der Sternwarte zum Beispiel gab es immer Anrufe, wenn die Venus gut zu sehen war. Was ist das? Da ist ein komisches Licht am Himmel zu sehen. Ja.
Das heißt, die Leute, die Menschen haben es intuitiv als nicht Stern wahrgenommen.
Ich glaube schon.
Aber nicht, ja. Okay, ja.
Aber nicht eben halt dann auch nicht gleich als Planet erkannt, sondern da, was ist das?
Ein ja, weil Info, Planeten ein, leuchten was halt auch immer. Nicht, ne? Ja.
Genau. Ja, stimmt eigentlich. Ja, wir auch nur, sollten auch Reflektanten genannt werden.
So. Genau. Ja,
es geht jetzt zu weit.
Wir suchen uns jetzt jede Menge unsympathische Bezeichnungen für Himmelsphänomene aus.
Damit die Leute noch lieber nach oben
genau.
schauen.
Genau, Reflektant.
Nein, nennen wir sie Planeten, ist schon in Ordnung. Reflektant Mars wird Mitte Juli vom Reflektant Venus überholt.
Na, den können wir doch sicher auch irgendwelche technischen Bezeichnungen geben, oder? Gibt es die nicht in irgendwelchen komischen astronomischen Katalogen mit ganz vielen Zahlen oder so?
Für die Planeten? Nee, die heißen einfach so, wie sie heißen.
Okay.
Ja. Sorry.
Das ist echt ärgerlich. Ist auch irgendwie sowas wie.
Ich glaube, die haben einfach schon so lange ihre Namen, schon seit Tausenden von Jahren in Wirklichkeit. Also
Gamma, Sonne.
Mindest zwei. Genau, stimmt. Eigentlich müssten sie B, ne? B, ja. C, D, A. Ich habe ja auch immer geglaubt, der erste Planet heißt A und dann der Sternname. Nein, so ist es gar nicht.
A ist immer der Stern?
Ist der Stern selber.
Ah.
Hat mir natürlich auch Florian gesagt.
Das heißt, die Erde wäre Delta-Sonne sozusagen.
Richtig, D. Die klingt Kleinbuchstaben.
Immer nur Kleinbuchstaben. Achso, was ist denn dann Alpha Centauri?
Ah, das sind die Sterne in den Sternbildern. Alpha Centauri ist der hellste Stern im Sternbild.
Ja, eben. Das heißt, mit griechischen Buchstaben bezeichne ich den Stern im Sternbild.
Genau.
Okay.
Genau, aber wenn dann der Stern, keine Ahnung, HD 8799 heißt,
ja.
Dann ist es
auch egal.
HD 8799b.
Achso.
Genau. Also dann ist es ist jetzt nicht Alpha Centauri B, oder? Doch? Naja.
Naja, ihr werdet es schon nachgeschlagen haben, während wir hier Fach sind.
Wollen wir nicht über die Reflektanten?
Ja, lass uns weiter über die Reflektanten sprechen.
Also, Leute, Venus. Am 12., 13. Juli überholt Venus Mars. Das heißt, man kann die beiden als Punkte, nicht mehr ganz so hell, der Mars ist schon leider nicht mehr ganz so hell, aber immer noch zu sehen, am ganz tief am Westhorizont sehen, so am Südwesthorizont. Ja. Leider sind sie nicht sehr hoch oben, sondern sind recht nah am Horizont. Also man braucht schon eine gute, freie Sicht zum Horizont, um sie zu sehen. Aber genau, es wird noch die schmale Mondsichel auch dabei sein. Das heißt, es könnte ganz hübsch aussehen. So eine ganz, ganz, ganz schmale Mondsichel. Ne? So,
Reflektantenromantik.
Na, geht doch, oder? Ja, wenn ihr gegen 9:30 am Abend zum Himmel schaut, dann ganz knapp über dem Horizont solltet ihr sie sehen. Ja, und dann gibt's auch noch, müsst ihr ein paar Stunden warten, aber dann kommen irgendwann Jupiter und Saturn auch wieder auf den von uns zu sehenden Teil des Himmels. Und im Osten gehen sie dann erst auf. Und es sind jetzt schon wieder so ab 11 ungefähr, sind sie im Osten zu sehen.
Sehen wir sie denn dann auch? Oder wissen wir nur, dass sie da sind?
Nein, die sieht man gut. Die beiden sieht man gut. Die sind recht hell. Mhm. Also zuerst kommt Saturn,
der ist ein bisschen recht weniger hell.
Genau, sie reflektieren sehr hell. Sind ja groß, drum ja. Reflektieren sie gut. Genau, und der Jupiter ist natürlich noch heller als der Saturn, weil er näher an uns dran ist und deswegen auch größer am Himmel erscheint und drum mehr Licht reflektiert, ne? Und drum ist er heller. Und zuerst kommt aber der Saturn hoch, ungefähr, ich glaube so um 10:30 herum geht er auf. Also wenn man so ab 11 schaut, dann sollte man ihn schon sehen, dann kommt der Jupiter auch irgendwann dazu. Das heißt, so, wenn man auf der sicheren Seite sein will, ungefähr um Mitternacht sollten sie beide im Osten zu sehen sein. Mhm. Die haben wir schon lange nicht mehr gesehen, ja, das stimmt. Und sie sind auch jetzt, also im August ist es quasi, sind sie noch besser zu sehen oder noch besser, noch früher, ne? Sie gehen jetzt immer früher auf.
Ja.
Weil die Erde sich auf ihrer Bahn quasi auf die beiden zubewegt, ja.
Aha.
Also wir holen quasi auf und drum sehen wir sie jetzt schon immer früher in der Nacht, ja. Macht das Sinn?
Ja.
Kann man das ungefähr vorstellen? Mhm. Genau. Und bei Mars ist es quasi genau das Gegenteil. Wir bewegen uns gerade vom Mars weg und wir sind dann im Herbst, sind wir quasi genau auf der anderen Seite gegenüber von der Sonne,
ja.
Vom Mars. Ne? Das heißt, wir sehen ihn dann gar nicht mehr. Ja. Und das ist natürlich auch ein großes Problem ein großes Problem. Ein großes Problem ist es nicht, aber etwas, was bedacht werden muss bei den im Moment sich am Mars befindlichen Gerätschaften, weil mit denen kann man dann nicht mehr kommunizieren, ne? Wenn die Sonne dann da im Weg ist. Ja?
Weil die Sonne im Weg ist. Ich dachte gerade, wieso, man muss doch einfach nur das Funkgerät auf die andere Seite der Erde bringen. Aber nee, ja.
Nee.
Was machen wir denn da? Gar nichts. Warten, oder?
Ja, warten. Dann sind sie quasi auf sich allein gestellt. Also dann haben sie entweder ein paar Experimente schon einprogrammiert, die sie ausführen können, oder haben eine längere Fahrt irgendwie.
Oder rotten sich alle zusammen, weil da ist ja mittlerweile einiges los auf dem Mars und bilden eine Schwarmintelligenz, die dann, wenn
wir sie dann um
die Sonne wieder
rumkommen,
sind wir dran. Ja.
Wer weiß. Unwahrscheinlich. Aber ja, im Grunde ist es einfach eine Downtime. Vielleicht werden die Nazis von der Rückseite des Mondes auch mithelfen. Ja, so lang dauert ja diese Nicht-Kommunikationsphase dann auch wieder nicht, aber es ist schon
eine
Zeit lang.
Also jetzt kein halbes Jahr? Oder?
Nein. Und es ist auf jeden Fall eine Phase, wo man sicherstellen muss, dass quasi davor alles in Ordnung ist und dann kann man sie mal kurz alleine lassen und dann hat man sie eh bald wieder. Das heißt, es wird jetzt im Sommer, wenn ihr zwei helle Punkte so auf der östlichen Himmelshälfte seht, dann wisst ihr, das sind Jupiter und Saturn. Jupiter ist der hellere und Saturn der ein bisschen weniger helle. Die zwei Riesenplaneten. Und ja, und sonst, das war es auch schon mit den Planeten. Gut, viel mehr.
Du sagst, das war es auch schon im Juli.
Erledigt. Es gibt da auch wieder ein paar Sternschnuppenschauer. Also es gibt eigentlich immer Sternschnuppenschauer, das ist eh klar. Ja. Es sind auch wieder ein paar schwächere, nicht so sehr der Rede werte, leider. Aber es gibt wieder die Möglichkeit für Boliden.
Noch mehr Boliden.
Nicht so viele wie im Jahr 2045.
Nach meinem Renteneintritt, genau.
Genau. Es ist kein Bolidensturm, aber es gibt bei den Alpha Capricorniden und den Delta Aquariden, das sind die beiden, die im Juli aktiv sind, gegen Ende Juli, da gibt es die Möglichkeit für ab und zu mal eine ziemlich helle Feuerkugel. Ne? Also die sind dafür bekannt, dass sie sehr große Bruchstücke haben und drum helle, sehr helle Meteore verursachen
Alpha
können.
Alpha Capricorniden, da Alpha Capricorni. Alpha Capricorni, ein teleskopartiger Ich versuche das irgendwie in der Wikipedia zu gucken, aber die gibt's gar nicht. Die haben keinen Wikipedia-Eintrag, so
ui,
erbärmlich
so
sind sie.
Schlecht sind sie. Aber Feuerkugeln.
Aber Feuerkugeln, yay! Feuerkugeln.
Nein, es ist wirklich jetzt, also es ist auch, der Mond ist,
eine
ist auch
Feuerkugel.
Da. Also, nein, ist ein Reflektant, das müsstest genau. Du mittlerweile schon wissen.
Aber warte mal, wenn du sagst Feuerkugel, was meinst du mit Feuerkugel? Also regnet es Feuerkugeln? Nein.
Nein, es ist nur, die sind dafür bekannt, dass sie ab und zu, sie sind sehr, sehr schwache Sternschnuppenströme, aber haben das ab und zu mal einfach ein größeres Bruchstück, das da quasi die Erdatmosphäre rauscht und einen sehr hellen Meteor verursacht. Ne? Das nennt man dann Feuerkugeln. Also wenn man den wirklich quasi, wenn er halt einfach wirklich wie eine Feuerkugel ausschaut, ja, wenn man den wirklich irgendwie so wahrnimmt, das ist einfach sehr hell, sehr groß, zieht manchmal auch so einen grünlichen Schweif quasi hinter sich her. Ja. Also es ist ein Phänomen in der Atmosphäre, ist nicht wirklich ein Schweif, aber die schauen schon ziemlich cool aus. Also
ich glaube, sowas habe ich schon mal versehentlich gesehen,
ja,
dass ich irgendwie bei mir auf dem Balkon saß und auf einmal ein mehr oder weniger heller Lichtblitz sich ereignet hat.
Ja, die können sehr hell sein.
Und zwar in grün.
Ja.
Also,
aha. Ja. Das kann schon sein, ja. Vor allem, wenn du vielleicht die Feuerkugel selber nicht direkt gesehen hast,
genau,
sondern vielleicht war die gerade so hinterm Hausdach, aber du hast noch diesen Nachhall quasi gesehen, ja. Na, die sind schon ziemlich fetzig, also das zahlt sich schon aus, ne? Mal da ein bisschen so das im Hinterkopf zu haben, dass das in der Nacht, das ist so um den 29., 30. Juli herum, dass das da passieren könnte. Es ist jetzt leider da ja auch ziemlich genau Vollmond. Also, naja, es ist kurz nach dem Vollmond, ja. Aber darum ist halt der Himmel auch noch heller und darum sieht man die Meteore noch schlechter. Aber eine Feuerkugel sieht man sowieso. Also eine Feuerkugel siehst du bei Vollmond auch. Ne?
Das so, heißt, ja. die kamen aus dem Steinbock. Oder wo kommen
genau,
die her?
Genau, die kommen aus dem Steinbock, okay. Und die Aquariden, die kommen, die Delta-Aquariden heißen sie, die kommen aus dem Wassermann.
Und wo kommen dann die Boliden her? Aus beiden oder nur aus dem Steinbock?
Ich glaube, dass die Alpha Capricorniden, die sind, die eher für die hellen Feuerkugeln berühmt sind.
Alles klar, okay.
Ja, aber sie sind, die sind sehr, die überlagern sich sehr. Also das ist jetzt auch nicht gar nicht so sinnvoll, die beiden jetzt da zu trennen oder so, ja. Sind auch ihre Radianten, also die Orte, aus denen sie zu kommen scheinen, sind auch ziemlich nah aneinander dran. Ne?
Okay, das heißt, so jemand wie ich würde das sowieso nicht merken, da muss dann schon
wurscht.
Präzise
ja, genau.
Okay.
Ja, genau. Ja, also zahlt sich schon aus, da ein bisschen nach oben zu schauen. Obwohl, wenn es eine richtig helle Feuerkugel ist, muss man gar nicht mal nach oben schauen. Ne?
Genau, dann sieht man es auch so. Ja.
Lichtblitz. Ja, das war das. Das war quasi jetzt unser Sonnensystem im Juli. Was im Juli ganz besonders gut geht, also überhaupt im Sommer, ist Dinge außerhalb unseres Sonnensystems, um unser Sonnensystem herum.
Mhm.
Dinge, ein Ding, in das unser Sonnensystem eingebettet ist.
Die Ortsche Wolke.
Beobachten. Na, die Milchstraße.
Okay.
Man sieht, das ist eine blöde Beschreibung, ich weiß ja. Man sieht die Milchstraße im Sommer viel besser.
Stimmt,
als im Winter,
ja.
Also es ist so, dass die Ebene des Sonnensystems ist ja nicht in der Ebene der Milchstraße.
Mhm.
Ne? Das ist ein ziemlich hoher, ziemlich steiler Winkel, in dem das Sonnensystem da steht, zur Ebene der Milchstraße. Und darum schauen wir, wenn wir auf einer Seite sind, also wenn wir auf der Winterseite sind, schauen wir eher raus. Richtung Rand. Und im Sommer schauen wir eher
Richtung Mitte,
hinein.
Also Zentrum. Genau,
Richtung Zentrum der Milchstraße. Es ist so, dass man generell von der Südhalbkugel viel besser sieht, die Milchstraße. Eben wegen dieser starken Neigung des Sonnensystems ist es einfach so, dass die Südhälfte der Erde viel mehr in Richtung Zentrum der Milchstraße schaut als die Nordhälfte. Ja, egal wann, immer. Das heißt, um die Milchstraße so richtig, richtig gut zu sehen, muss man eigentlich auf die Südhalbkugel.
Ja.
Aber zumindest ist sie im Sommer bei uns auch, also wir sehen im Sommer auch das Zentrum der Milchstraße, aber halt es ist ziemlich nah am Horizont. Ja.
Ich erinnere mich dran, wie ich das erste Mal in den Tropen war. Das reicht ja schon. Und das war noch nicht mal richtig Südhalbkugel, sondern irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, ist das, wie weit das am Äquator ist. Irgendwo im südlichen Thailand war das.
Ja. Ja.
Das war schon enorm, wie da der Himmel aussah und wie da die Milchstraße zu sehen war. Also habe ich hier in unseren Breiten tatsächlich noch nie gesehen. Ja.
Voll, das ist eben genau eigentlich, also Äquatorgegend reicht auch schon, ja. Ein bisschen weiter in den Süden. Je weiter in den Süden, desto besser. Aber dann auch wieder nicht zu weit. Ja. Na, es ist eben in der Tropenregion ist es auch schon super, dass einfach das Zentrum der Milchstraße dann natürlich statt am Horizont mehr oder weniger fast
über
im Zenit über dir steht. Genau. Ja. Und dann hast du das riesig helle und breitere Band der Milchstraße genau über dir und hast in beide Richtungen, geht es quasi nach unten. Ja, wo kann man sich das so richtig dreidimensional vorstellen, dass dieses Ding so um einen herum ist, dass man da drinnen ist.
Und es wird auch noch früher, wesentlich früher dunkel als hier bei uns.
Das stimmt.
Das heißt, du bist auch noch viel wacher letztlich, das zu sehen. Irgendwie hast noch nicht so viel gesoffen.
Genau. Obwohl in den Tropen, wenn man gerade in Thailand auf Urlaub ist. Naja, auf jeden Fall sieht man dort die Milchstraße wesentlich besser. Aber es ist bei uns auch schon okay. Vor allem, sie steht dann halt auch so fast in 90-Grad-Winkel auf den Horizont. Ja? Mhm. Also sie ist steht in einem sehr steilen Winkel auf den Horizont und man kann das richtig so dieses Band nach oben, sich nach oben ziehen sehen. Das ist schon ziemlich fetzig. Ja? Und was man lustigerweise da auch sehen kann, sind Sterne, die ursprünglich aus einer anderen Galaxie kamen. Du glaubst mir nicht.
Ich frage mich gerade, woher wissen wir das, dass die ursprünglich aus einer anderen Galaxie kamen?
Wir wissen das, weil der großartige Gaia-Satellit ungefähr 2 Milliarden Sterne der Milchstraße ganz genau vermessen hat. Das ist der Satellit, der ist schon seit einigen Jahren unterwegs und bald kommt der Final Data Release, also jetzt sind bald alle Daten da, aber wir haben schon sehr viel Daten bekommen. Ich muss mir vorstellen, 1% der Sterne der Milchstraße hat er ganz genau vermessen.
1%?
Ja, es klingt nach gar nichts.
Wie viele Milliarden sind das?
2.
Ja. Irre.
Ja. Verrückt, oder? Und der hat genau die Bewegung der Sterne vermessen. Das ist ja das Besondere dran. Mhm. Also der hat genau die Position und die Geschwindigkeit der Sterne vermessen. Und zwar also sehr, sehr detailliert, sehr genau. Und da hat man einfach Sterne gefunden, die sich auf eine andere Art und Weise bewegen.
Als es sich für die Milchstraße gehören würde.
Richtig.
Ja, okay.
Und diese Sterne, also es sind sogar mehrere, es ist sogar nicht nur eine Galaxie, mittlerweile sind es schon ein paar ursprüngliche andere Galaxien, man nennt das auch fossile Galaxien, die man entdeckt hat, ebenso Überbleibsel, ne? So Fossilien, Überbleibsel von Lebewesen vor langer Zeit. Und diese fossilen Galaxien sind halt quasi die Überbleibsel von Galaxien, die vor langer Zeit existiert haben und die eben von der Milchstraße verschluckt worden sind.
Ah. Ja.
Und die eine davon, die heißt Herakles-Galaxie, dann wieder ganz traditionell einen Namen aus der griechischen Mythologie gegeben. Herakles war dafür verantwortlich, dass Hera ihre Milch über den Himmel überhaupt erst verschüttet hat. Ja. Also, wegen Herakles gibt es überhaupt erst die Milchstraße. In der Mythologie natürlich. Und es ist eine Galaxie, die vor ungefähr 10 Milliarden Jahren mit der jungen Milchstraße zusammengestoßen ist, also zu ihrem Pächer. Sie wurde quasi von der Milchstraße, die Milchstraße hat sie sich einverleibt. Sie war kleiner als die Milchstraße, aber auch gar nicht so viel. Also es war schon ein ordentlicher Brocken.
Ich habe gerade versucht, das zu googeln nebenbei. Das ist total sehr neu, kann das sein?
Ja, das ist eben mit dem Gaia-Satelliten in den letzten Jahren irgendwie herausgekommen. Ich glaube, es waren 2018 oder so war das irgendwie so in die Richtung, ja. Genau. Also man weiß schon seit längerer Zeit, dass die Milchstraße und jede andere große Galaxie auch sich jede Menge kleine Galaxien im Laufe ihres Lebens einverleibt hat. Also wachsen Galaxien. Ja, Galaxien wachsen überhaupt erst durch die Verschmelzung von kleineren Galaxien miteinander. Ja. Aber dass man jetzt tatsächlich die Sterne identifiziert hat, die zu diesen ursprünglichen Galaxien gehören, das ist erst durch die Daten von dem Gaia-Satelliten möglich geworden. Und die im Herakles, die ist ziemlich cool, weil die Sterne sind auch mehr oder weniger zusammengeblieben, ja, dadurch, dass ihr Bewegungszustand so anders war als der Sterne der Milchstraße, hat sich dieser Bewegungszustand erhalten und die sind so mehr oder weniger in einem, naja, nicht ganz in einem Klumpen, aber sie sind doch in der Nähe des Zentrums der Milchstraße so übrig geblieben. Aha. Das heißt, wenn man in Richtung Zentrum der Milchstraße schaut, wenn man dieses breiter werdende Band am Himmel knapp über dem Horizont im Süden sieht, dann kann man sich vorstellen, dass dieser breiter werdende Zentralbereich der Galaxie, dass da drinnen ziemlich viele Sterne sind, die eigentlich aus dieser anderen Galaxie gekommen sind. Mhm. Und es ist schon, also man sieht's natürlich nicht wirklich, aber man sieht die Sterne, muss sich das schon ein bisschen vorstellen, dass die zu Herakles gehören. Aber man kann sie eben durch ihren Bewegungszustand und auch durch ihre Zusammensetzung, denn eine leicht andere chemische Zusammensetzung dieser Sterne, weil sie eben von woanders herkommen, ja.
Dadurch kann man sich identifizieren. Was auch schon wieder unvorstellbar ist, weil alles, was in der Milchstraße ist, ist ja eigentlich schon woanders. Und dass es darüber hinaus noch ein woanders gibt, ja.
Ja, aber es ist auch ein gewisses Wir-Gefühl doch, oder? Ja. Wir in der Milchstraße.
Ja, okay.
Ja, nicht. Also das zumindest ist so,
man kann sich dahin argumentieren, ja.
wenn man es unbedingt will. Es ist so, dass diese Galaxie sehr Sterne hat, die sehr wenig schwerere Elemente enthalten. Ne? Also das ist weil das eine sehr alte Galaxie war. Und die Sterne in der Milchstraße sind hauptsächlich so mittelalterlich oder noch ein bisschen jünger. Das heißt, die haben schon mehr schwerere Elemente, die in früheren Sterngenerationen erzeugt worden sind. Ja, die sind quasi schon angereichert. Und die Sterne von dieser Herakles-fossilen Galaxie, die sind noch sehr metallarm. Also Metall heißt dann immer alles, was schwerer ist als Helium. Ja. Genau. Und so kann man die auch wirklich identifizieren. Man kann nämlich sagen, der Stern gehört ziemlich wahrscheinlich nicht oder ist ziemlich wahrscheinlich nicht in der Milchstraße entstanden. Ja, also der ist nicht, die gehören jetzt schon zur Milchstraße mittlerweile, aber er ist einfach nicht in der Milchstraße entstanden. Kam von außen.
Cool.
Fetzig, oder?
Ja. Ist danach explizit gesucht worden oder ist das im Grunde Beifang?
Ja, ja. Nein, danach ist schon auch gesucht worden.
Also
ja,
nicht
ja.
Irgendwie, oh, wir haben hier Daten, die lassen keine andere Interpretation zu, sondern.
Das hat eben, man hat das schon gewusst, man sieht das ja auch in anderen Galaxien, kann man das ja beobachten, viel leichter eigentlich als in der Milchstraße, ne? Weil die sehen wir ja von außen, diese anderen Galaxien. Da schauen wir von oben drauf und da sehen wir, da ist eine große Galaxie und da ist eine kleine, die ist gerade auf dem Weg da hinein oder die ist schon verzerrt, die ist da schon einmal durchgeflogen oder so. Ja. Man kann bei anderen Galaxien diese Interaktionen viel leichter beobachten als in der Milchstraße, weil da sitzen wir ja in dieser Scheibe, in dieser dichten Scheibe drinnen und sehen ja eigentlich gar nicht so weit raus. Ja. Drum, wir wissen oft über andere Galaxien viel mehr als über unsere Milchstraße.
Weißt du, warum sie Herakles genannt haben?
Na, ich glaube, dass das einfach auf diese mythologische Geschichte irgendwie.
Entstehung der Milchstraße, also die Milchstraße in der Mythologie.
Ja. Also, ja, und Herakles war ja auch so ein bisschen das ungewollte Kind, ne?
Ja.
Und so, der hat sich da irgendwie reingeschummelt in die zu Hera, ne? Und drum hat er sich irgendwie, hat sich diese Galaxie, hat sich da irgendwie in die Milchstraße hineingeschummelt. Keine Ahnung, was da die genaue Überlegung war, aber irgendwie so, glaube ich, muss das gewesen sein. Ist auch ein guter Name, Herakles, finde ich, klingt
das ja eh, ganz gut. Ja.
Ja. Ja. So, das ist das, die Milchstraße. Und was man noch ganz gut sehen kann, ist etwas, was sogar noch weiter weg ist, noch weiter draußen als das Zentrum der Milchstraße. Kugelsternhaufen.
Noch weiter draußen, aber das Zentrum der Milchstraße ist doch weiter drin.
Ja, okay, stimmt. Weiter draußen für uns, also von uns weiter weg, aber ja. Stimmt, dass, wenn das Zentrum weiter drinnen ist, dann sind diese Kugelsternhaufen ganz, ganz weit draußen. Ja.
Also, Kugelsternhaufen sind aber keine Galaxien, oder?
Nein, das sind, wie der Name schon sagt, kugelförmige Anhäufungen von Sternen.
Was unterscheidet eine Galaxie von einem Sternhaufen? Weil eine Galaxie ist ja eigentlich auch ein Sternhaufen.
Sehr gute Frage. Da ist irgendwie ein fließender Übergang. Ja? Also es ist so, dass ein Kugelsternhaufen normalerweise zu einer Galaxie gehört, ja? Und sich im Halo, so nennt man das, also in dem Bereich, der um die Sternenscheibe herum angesiedelt ist, befindet. Diese Kugelsternhaufen, die sind so rundherum, ne, sphärisch angeordnet in dieser Galaxie, ja? Gehören aber zur Galaxie dazu, bewegen sich quasi mit der Galaxie mit. Oder um das Zentrum der Galaxie herum. Darum gehören sie da dazu. Und dann gibt's Galaxien, die sind auch nicht viel größer als Kugelsternhaufen, Zwerggalaxien.
Ja.
Ganz, ganz kleine Zwerggalaxien, die aber schon allein quasi da draußen sich unabhängig von anderen Galaxien bewegen.
Okay.
Und drum dann quasi als eigene Galaxien.
Es ist also sozusagen, der Name beschreibt ein Abhängigkeitsverhältnis beziehungsweise ein Unabhängigkeitsverhältnis. Die Galaxie ist ein unabhängiges kosmisches Objekt. Okay.
Genau. Und es gibt auch Kugelsternhaufen, die früher mal Galaxien waren, von der Milchstraße verschluckt, ja, und ihre äußeren Bereiche rausgezerrt, ja, rausgerissen durch die Gezeitenkräfte. Und nur das dichte Zentrum der ursprünglichen Galaxie ist übrig geblieben und zu einem Kugelsternhaufen geworden, der dann Teil der großen Galaxie geworden ist beim Verschlucken. Aber das stimmt, da ist ein fast fließender Übergang, ja. Und das ist eigentlich eine Frage der Zugehörigkeit, der hierarchischen, ja. Ist das Ding quasi allein oder Teil einer größeren Struktur, ja. Und da sieht man gerade ein paar auch ganz gut. Zum Beispiel M3. Ja. Und diese Kugelsternhaufen, ich meine, das sind schon coole Gebilde eigentlich. Das sind die ältesten Dinge in der Galaxie. Also die enthalten die ältesten Sterne, die wir so in der Milchstraße überhaupt finden. Das sind die Überbleibsel, ja, aus der Frühzeit der Milchstraße. Also es ist irgendwie fast schon so, als wären die archäologische Funde. Ja.
Sind dann aus den Kugelsternhaufen die Galaxien geworden oder hat sich das unabhängig voneinander entwickelt?
Ja, es ist so, dass die Kugelsternhaufen, die wir jetzt sehen, sind natürlich anders als die ganz kleinen Bausteine der Galaxien vor fast 14 Milliarden Jahren. Ja? Also das sind natürlich schon andere Objekte, das sind nicht die gleichen. Aber es gibt Kugelsternhaufen, die quasi übrig geblieben sind und schon am Anfang, sich kurz nach dem Urknall, wo sich die ersten Galaxien gebildet haben, die sich damals gebildet haben und die jetzt auch noch da sind. Ja? Also es sind quasi so Überbleibsel. Also es ist wie mit der Evolution, so eine Frage, wer stammt von wem ab? Nein, man hat gemeinsame Vorfahren. Ne? So,
ja, okay.
So ungefähr kann man sich das vorstellen, ja. Es sind aber die Galaxien tatsächlich aus kleinen Strukturen natürlich entstanden, ja, die schon irgendwie ähnlich waren wie Kugelsternhaufen, aber auch wieder nicht, weil die Kugelsternhaufen, die es heute gibt, sind alle extrem alte Sterne und enthalten kein Gas mehr eigentlich. Ja.
Ja.
Also die kleinen Strukturen, aus denen sich die frühen Galaxien im frühen Universum gebildet haben, die hatten sehr viel Gas und da haben sich sehr viele Sterne gebildet und die sind dann verschmolzen miteinander und haben mehr Sterne gebildet und so, ja.
Und wenn das Ding M3 heißt, heißt das, das ist das dritte Teil, was Charles Messier überhaupt am Himmel gesehen hat? Oder zumindest
Es ist auf jeden Fall Nummer 3 in seinem Katalog, ja. Also ich glaube, den Katalog hat er, ich weiß jetzt gar nicht, nach welchen Kriterien er die Objekte geordnet hat, aber ich hoffe doch irgendwie nach Koordinaten oder so. Mhm. Obwohl, man weiß das nie so genau. Genau. Astronomen und Katalogen könnten nach irgendwelchen Kriterien geordnet sein. Aber es ist, M3 ist das dritte Objekt im Messier-Katalog, ja. Genau. Und damals, im 18. Jahrhundert, war ja auch noch nicht klar, da waren dieser Katalog, das waren alles, was nicht Sterne waren, ja, offensichtlich. Es waren irgendwie Nebel, was auch immer. Man wusste damals ja noch nicht, was Galaxien sind und dass es etwas gibt, was außerhalb der Milchstraße ist, ja. Und darum sind das, ist keine homogene Gruppe an Objekten, diese Messier-Objekte. Das sind einfach nur, ja, alles Mögliche, was einfach nicht wie ein Stern ausschaut. Und dieser M3, ich meine, diese Kugelsternhaufen sind sich auch alle sehr ähnlich. Ein anderer guter ist auch M13, auch gar nicht so weit weg. Und die sind sich alle sehr ähnlich, ja. Also die sind sehr weit weg. Dieser also M3 habe ich aufgeschrieben, 34.000 Lichtjahre.
Ja, ist ein Stück, ja.
Also wir sehen, wenn wir von den Sternen, die wir am Nachthimmel sprechen, da sehen wir maximal ein paar tausend Lichtjahre hinaus. Ja. Okay. Die meisten sind viel weniger weit entfernt. Ja. Die meisten Sterne am Nachthimmel sind ein paar hundert Lichtjahre von uns entfernt.
Und
diese Kugelsternhaufen, genau, und danach sind sie, oder danach hört dann halt die Scheibe nach oben quasi auf. Ja. Aber diese Kugelsternhaufen, die sind dann noch so wie ein Schwarm, ja, umgeben die Scheibe der Milchstraße. Und die sind teilweise wirklich hunderttausende nicht, aber ein paar zehntausende Lichtjahre von uns entfernt. Also das Zentrum der Milchstraße ist 26.000 Lichtjahre von uns entfernt. Und diese Kugelsternhaufen sind teilweise weiter von uns entfernt als das Zentrum der Milchstraße, was ja auch schon recht
weit ist. Und sie sind aber trotzdem an die Milchstraße gebunden.
Genau. Und bewegen sich auch auf einer Bahn um das Zentrum der Milchstraße, auf einer sehr langen Bahn. Also brauchen halt auch lang, genau. Und sind unvorstellbar dicht. Das ist ja faszinierend. Ja? Die haben einen Durchmesser von ungefähr 100 Lichtjahren vielleicht, ja, so größenordnungsmäßig. Mhm. Und es befinden sich aber hunderttausende Sterne in diesen Haufen. Ja? Also wenn du jetzt die Sonne hernimmst und eine Kugel um die Sonne, die ungefähr 100 Lichtjahre Durchmesser hat, dann sind da vielleicht 20.000 Sterne drinnen. Weiß man nicht so genau, aber mehr oder
weniger. Warum klumpt das nicht?
Und die sind so wahnsinnig dicht, ja.
Warum fallen die nicht ineinander, sozusagen?
Die Sterne bewegen, das ist ein bisschen wie die Moleküle in einem Gas. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Die bewegen sich auf allen möglichen mehr oder weniger chaotischen Bahnen. Ja,
aber müssten die dann nicht erst recht gelegentlich kollidieren und was zu was Größerem werden?
Ja, das tun sie ja.
Okay.
Also normalerweise, eigentlich ist der Kugelsternhaufen die einzige Umgebung, wo wirklich Sterne zusammenstoßen. Mhm. Ja. Das ist ja extrem selten.
Weil sie noch nicht ihre festen Bahnen haben.
Wenn mich die Kinder im Planetarium fragen, und was passiert, wenn zwei Sterne zusammenstoßen? Dann sage ich immer, Sterne stoßen nicht zusammen. die einfache Antwort. Weil es ist ja auch irgendwie, normalerweise tun sie das ja auch nicht. Die sind so weit voneinander entfernt. Sogar wenn zwei Galaxien zusammenstoßen, stoßen die Sterne ihnen nicht zusammen. Da ist einfach so viel Platz. Ja. Aber in Kugelsternhaufen, da ist eben nicht so viel Platz. Ne? Und da stoßen tatsächlich ab und zu mal ein paar Sterne zusammen.
Was heißt ab und zu mal?
Ja, naja, du stellst Fragen.
Also es ist so,
trotzdem nicht so oft.
Okay.
Also nicht jetzt, dass man, wenn man hinschaut mit einem Teleskop, dann sieht man nicht irgendwie bumm, batsch, baff, die stoßen die ganze Zeit zusammen. Ne?
Schade.
Es ist schon eher was Seltenes, aber es passiert und man weiß, dass das passiert, weil man in diesen Kugelsternhaufen ganz lustige viel zu blaue Sterne beobachtet. Ja? Also die Sterne in diesen Kugelsternhaufen sind alle sehr alt und schon alle sind alle sehr rötlich, weil alte Sterne sind, das sind die rötlichen, die übrig geblieben sind. Ja? Und ab und zu mal hast du aber in so einem mehr als 10 Milliarden Jahre alten Kugelsternhaufen mit lauter roten kleinen Sternen einen fetten blauen Riesenstern drinnen. Wo kommt der her? Der kann nur bei so einem Zusammenstoß entstanden sein.
Ja.
Ja, und es ist bei diesen Zusammenstößen entstehen, also beim Zusammenstoß selber kommt es zu einer Explosion. Aber was auch passiert ist, dass diese Sterne, weil sie so nah aneinander dran sind, sich Material absaugen gegenseitig. Ja, und dann nimmt der eine Stern quasi dem anderen seine äußere Hülle weg, saugt ihm das, den frischen Wasserstoff ab und verjüngt sich dadurch und wird blauer. Ja, das ist quasi eine Verjüngungskur für Sterne, Vampire.
Ist das nicht unendlich frustrierend, dass wir nur so kurz leben, dass wir immer nur so, ja, was weiß ich, 50, schon, 60, 70 ja. Jahre dabei zugucken können?
Manchmal schon. Es ist halt irgendwie, ja, es wäre schon schön, wenn wir Lebenszeitskalen von ein paar Millionen Jahren hätten. Ja. Ne? Aber dann hätten wir schon wahrscheinlich auch Wahrnehmungsspannen von ein paar tausend Jahren oder so. Und dann, ja. Oder es wird dann halt ewig nichts passieren.
Das kann auch sein.
Ja, na, das stimmt schon. In der Astronomie passiert das meiste natürlich auf sehr, sehr langen Zeitskalen. Ja. Was auch noch sehr lustig ist an M13, einem dieser beiden Kugelsternhaufen, die wir uns angeschaut haben, dort haben wir ja eine Nachricht hingeschickt.
Großer Gott!
Ja, mit dem großen Arecibo-Teleskop, das ja erst kürzlich zusammengebrochen ist. Mhm. Genau. Die berühmte Arecibo-Nachricht.
Nicht, das war dieses, schon mal ja, dieses hast. Strichmännchen ja. ist das, ne?
Ja, genau. Es schaut ein bisschen aus, als hätte ein Kind mit einem Lego-Baukasten gespielt. So, ja. So schaut diese Nachricht aus, ja.
Ist das nicht sogar, wo dann hinterher Carl Sagan den Roman Kontakt drüber geschrieben hat? Ist das nicht die Antwort auf die Arecibo-Nachricht?
Ich glaube, dass das auch, genau, dass das der Ausgangspunkt war. Okay. Ja. Genau, weil natürlich, ich meine, das ist natürlich der ideale Ausgangspunkt für eine Science-Fiction-Geschichte. Allerdings ist es natürlich so, dass diese Nachricht 25.000 Jahre braucht, bis sie dort ist, weil M13 25.000 Lichtjahre entfernt.
Wer weiß, was da unterwegs noch ist, vielleicht gibt es da ja irgendwie
ein Wurmloch.
Wurmloch, genau. Irgendwas, was beschleunigt, wollte ich sagen.
Ja, oder vielleicht sind die halt schon, ich glaube, dass ich weiß nicht, ob sie dann wirklich aus M13 kamen, die Aliens, die Nachricht. Ja, vielleicht haben sie schon davor irgendwie aufgefangen, die Nachricht. Kann natürlich auch sein. Da werden schon einige Sterne Planeten haben, aber dass sich jetzt Planeten um so alte und eben metallarme Sterne bilden, ist ja auch sehr unwahrscheinlich, weil Planeten brauchen ja die schweren Elemente, damit sie sich überhaupt bilden können. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass M13 ausgewählt wurde, weil dort die Wahrscheinlichkeit einer intelligenten Zivilisation so groß ist. Ne? Ich glaube, es wurde einfach ausgewählt, weil dort viele Sterne auf einem Haufen sind.
Ja, das ist, ja, klar. Ja. Wenn du schon einen Schrotschuss machst, dann dahin, wo du am ehesten eine Chance hast zu treffen. Und die haben nicht gewusst, dass sich das Ding so bewegen wird, dass sie am Rand treffen nur? Das kann doch eigentlich auch nicht sein, oder?
Ja, ich glaube nicht. Ich meine, es ist schon länger her, ne, dass sie das weggeschickt haben. Es ist jetzt auch nicht so, dass sich das so schnell bewegt, dieser Haufen. Also das Signal kommt schon noch irgendwie im Haufen an. Aber ja, es ist irgendwie so ein lustiger Randnotiz, dass man auch immer die Bewegung des Universums im Auge haben muss bei solchen Geschichten. Einfach die Zeitskalen so absurd. Aber
vor allen Dingen muss man die Bewegung des Universums auch erstmal kennen. Ja. Also man muss ja lang genug hingucken, um überhaupt zu wissen, was macht das Ding da oben. Ja.
Also irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass diese Nachricht mehr oder weniger ein PR-Ding war, mehr als ein, obwohl PR, wofür? Also mehr etwas, was wir machen, weil wir es machen können, als etwas, das wir machen, weil es wirklich Sinn macht und jemanden erreicht. Also ich glaube, das war schon auch klar, dass das wahrscheinlich niemanden jetzt dort erreichen wird. Obwohl, wer weiß, das Lustige ist auch, dass diese Nachricht 3 Minuten lang gesendet wurde.
Aber sie ist nicht 3 Minuten lang, ne?
Nee, ich glaube, sie haben sie schon irgendwie wiederholt, aber eben nur fürs über den Zeitraum ausgesendet. Das heißt, man muss hoffen, dass die nicht gerade am Klo waren oder so.
Ja, stimmt. Eigentlich
muss halt genau zu dem Zeitpunkt auch aufgefangen werden.
Du musst eigentlich jahrelang senden, damit du sicher sein kannst. Ja.
Also, na, ist das Ding 25.000 Jahre unterwegs und
dann ist der Typ gerade auf
genau
dem Klo.
Genau, verpasst. Ja. Ist schon bitter, ja. Also ja, ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir da eine Antwort bekommen.
Ja, das ist auch, wenn man guckt, 1974 ist das Ding gesendet worden. Das ist halt auch so ein Kind seiner Zeit, ne?
Ja, total.
Damals gab es auch so eine Universumsaufbruchsstimmungsartige.
Genau. Und das war auch mehr so dieses Wir wollen zeigen, dass wir da sind.
Genau.
So, ja. Wir wollen uns da irgendwie ein bisschen herausputzen.
Ist nicht jedes elektromagnetische Signal, das wir senden, verschwindet doch letztlich irgendwann in den Weltraum. Also darum senden wir doch sowieso die ganze Zeit. Da braucht es doch nicht so eine.
Das stimmt. Aber das, was wir quasi unabsichtlich raussenden, ist ja nicht.
Ist nicht dekodierbar vor allen Dingen. Ne?
Ja. Es ist nicht so geschrieben, dass es verstanden wird. Also diese Nachricht, die hat ja auch Frank Drake geschrieben mit der berühmten Drake-Gleichung, ja, der versucht hat zu berechnen, wie viele intelligente Zivilisationen es geben könnte in der Milchstraße. Mhm. Der hat diese Nachricht quasi entworfen, sodass sie möglichst einfach zu entziffern sein sollte, obwohl ich frage mich immer, ob sie es ausprobiert haben, dass sie diese Nachricht irgendwie Informatikern gegeben haben, die nichts davon wussten und schauen, wie lange es dauert, bis sie drauf kommen.
Ja,
also ganz so naheliegend ist es auch nicht. Ja,
ich weiß gar nicht, wo das war. Ich glaube, es war mal Ranga Yogeshwar, der in einem Interview gesagt hat, dass sich das Geräusch, also wenn man es jetzt übersetzen würde in elektromagnetische Signale, das Geräusch einer blubbernden Tomatensuppe im Grunde nicht von einer gerichteten Nachricht unterscheiden würde. Und das wäre eben das Problem, dass man erstmal wissen müsste, wonach man in diesem Signal sucht, um es dann hinterher zu dekodieren. Ja.
Genau. Also es ist dann, man nimmt halt dann irgendwie natürlich an, dass eine ähnliche technische Entwicklung wie unsere stattgefunden hat, weil auch, also wenn eine ganz andere Entwicklung als unsere stattgefunden hat, dann ist das sowieso keine Chance, dass diese Nachricht entziffert wird. Ja.
Was haben wir noch am Himmel?
Na, das war es eigentlich schon. Also, ja.
Na dann, mit dieser Falschmeldung entlassen.
Verabschieden wir uns verabschieden für die nächsten 25.000 Jahre. Genau.
Wir hören uns im August wieder. Ruth Grützbauch, vielen Dank.
Tschüss.
Und euch danke für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.